Eben schon gesagt, die Predigt heute ist biografisch. Das heißt, die hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und ich sage das auch bewusst jetzt nochmal vorher, weil diese Predigt gegebenenfalls auch was mit deinem Leben zu tun haben kann. Und ich möchte es explizit sagen, das, was ich jetzt heute Morgen sage, das sage ich eben auch sehr stark mir und hatte nicht irgendjemanden aus dieser Runde hier im Kopf, als ich die Predigtgedanken dazu zusammengefasst habe. Das ist mir einfach wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr das im Kopf habt. Nicht, dass ihr denkt, so, das hat der Jochen jetzt nur gesagt, um mich zu ärgern oder um einen Ficker auf mich zu zeigen. Ja, das ist sicherlich nicht der Fall. Es geht um das wohl bekannteste Gleichnis, was Jesus erzählt hat, und das ist natürlich eine Herausforderung. Wie kann man ein solches Gleichnis als Predigtgegenstand machen und den Leuten etwas Neues erzählen, was sie vielleicht nicht schon längst wissen? Ich kann euch sagen, dass ich in diesem Gleichnis wieder ganz neue Dinge entdeckt habe, und das fasziniert mich immer so am Wort Gottes, dass man im Grunde genommen jahrzehntelang eben damit unterwegs sein kann und dann doch wieder Dinge erkennt, die eben entsprechend neu sind. Und Mario, ich würde dich gerade mal bitten, das erste Bild von der Präsentation einzuspielen, denn ich habe das Gleichnis heute genannt, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Conny, kannst du es sehen? Oder? Ja, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und viele wissen das, im Luther ist das überschrieben, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber ich möchte heute ein bisschen einen anderen Fokus setzen. Beginnen möchte ich aber mit der Frage, was würdet ihr sagen, wenn ich euch fragen würde, was ist der rote Faden, der durch die ganze Bibel durchgeht? Gibt es da irgendeinen Faden, wo ihr sagt, das ist etwas, naja, das ist das Wichtigste in der Bibel? Vielleicht einfach mal kurz reinrufen.
Jesus Christus.
Liebe. Gnade. Gemeinschaft, Vergebung. Super. Das führt nämlich schon sehr genau dahin, was ich euch eigentlich zu Beginn sagen möchte. Denn ich möchte euch mal fragen, gibt es ein wichtigstes Gebot in der Bibel? Genau, wunderbar. Liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist tatsächlich das, wo Jesus Christus sagt, das ist das Wichtigste. Ja, also die anderen Dinge, die wir gehört haben, die sind auch wichtig, aber wenn du Jesus Christus fragst, dann sagt Jesus Christus, das hier ist das Wichtigste. Und interessant finde ich an dieser Stelle nicht nur, dass wir das im Neuen Testament so finden, dass Jesus das gesagt hat, sondern wir finden das auch schon im Alten Testament. Und ich habe die beiden Stellen einfach mal mit angeworfen. Ich habe am Donnerstag mit dem Alex zusammen Bibel gelesen und da haben wir genau diese Verse uns nochmal angeschaut. Ja, auch aus dem Alten Testament, da ist das schon Bestandteil. Und die Frage ist, warum ausgerechnet dieses Gebot? Warum ist das das Wichtigste? Und deshalb habe ich mal hier das Flipchart mal mitgebracht. Und wir haben hier oben Gott. Gott stehen und dann haben wir hier mich, also ich, und der andere. Und was klar ist in diesem Setting dieser drei Protagonisten, sage ich mal, Gott liebt den anderen und Gott liebt mich. Das ist eine Sache, die wissen wir seit Kindesbeinen. Ja, das ist für uns überhaupt gar keine Frage mehr. Dieses Setting ist uns völlig bekannt. Und wenn das optimal läuft, ja, dann liebe ich auch Gott. Und der andere liebt auch Gott. Und jetzt kommt Jesus da rein und sagt, es gibt aber noch eine weitere Dimension. Und er sagt, du sollst den anderen lieben und das sagt er dem anderen auch. Und du sollst auch dich selbst lieben. Und zwar in dem Setting, wie du den anderen liebst, sollst du eben entsprechend dich auch lieben. Ja? Und das finde ich erstmal interessant festzuhalten, weil Jesus selber sagt, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Und ich habe hier von der Katrin mir mal einen roten Stift geben lassen, weil das Bindeglied in all diesen Beziehungen ist Liebe. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen aus Liebe, weil diese Beziehung hier von oben nach unten klar war, Liebe. Und diese Liebe ist das Bindeglied in allen Sachen, wo Jesus sagt, wenn ihr Liebe als das habt, was euch verbindet, dann hat das massive Auswirkungen. Und ich glaube, wenn wir in die heutige Welt reingucken und das mal an uns ranlassen würden, Liebe im Umgang miteinander mehr zu leben, dann hätte das phänomenale Auswirkungen auf diese Welt. Und in 1. Korinther 13, Vers 13, da lesen wir auch, nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte von ihnen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das? Warum ist diese Liebe so besonders? Und ich bin dazu gekommen, dass das in dem Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte schon drin steckt. Weil da lesen wir nämlich, dass Gott sprach und das Gewölbe wird geschaffen, der Mond, Sonne, Pflanzen, Tiere, alle die werden geschaffen, weil Gott sprach. Aber dann kommt er zum Menschen und dann lesen wir, und Gott formte den Menschen. Das heißt, er hat nicht nur gesprochen, sondern der ist hingegangen und hat geformt mit seinen Händen. Mit seinen Händen hat er diesen Menschen geschaffen und dann hat er diesen Klumpen, sage ich mal, einfach da stehen gelassen, nicht da stehen gelassen, sondern hat sich gebeugt und hat ihm den Lebensatem Gottes eingeblasen. Das ist absolut einmalig und das ist was ganz, ganz Besonderes. Und wenn wir davon ausgehen dürfen, dass Gott Liebe ist, dann hat in diesem Moment etwas stattgefunden, was in uns ebenfalls Liebe gebracht hat. Gott hat da etwas geteilt mit uns Menschen, was außergewöhnlich ist, was er nicht den Tieren mitgegeben hat, sondern was er nur uns Menschen mitgegeben hat. Seinen Lebensatem hat er in uns reingepustet. Und ich will euch sagen, das ist für mich der entscheidende Schlüssel, weshalb ich fest davon überzeugt bin, warum wir Menschen, egal wer es ist, als allerhöchstes Ziel tief im Herzen nach Liebe uns sehnen. In uns ist dieser Wunsch, geliebt zu werden. Dieser Wunsch, dass andere Menschen uns lieben, aber mehr noch, dass Gott uns liebt, weil wir diesen Lebensatem in uns tragen und dieser Lebensatem von Gott kommt. Das ist das Besondere. Das macht uns als Menschen auch so besonders. Und genau deshalb sage ich oder denke ich, sagt Jesus, das ist das wichtigste Gebot. Das Thema Liebe. Thema Liebe, das ist das Wichtige. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, okay, warum holst du so weit aus? Ja, was ist da der Hintergrund? Es soll doch eigentlich um die beiden verlorenen Söhne gehen. Genau, das ist auch richtig. Ich möchte heute Morgen auf die drei Hauptprotagonisten zu sprechen zu kommen, die im Gleichnis vom verlorenen Sohn dargestellt werden. Und das hat auch viel damit zu tun. Das hat nämlich insofern viel damit zu tun, weil Gott, und das wissen wir auch alle, als Vater bezeichnet wird. Und das bedeutet auch, dass neben diesem Gott Vater der andere, sage ich mal, der verlorene Sohn, und ich als der andere Sohn, (lacht) in diesem Dreieck eine Rolle spielen. Und dieses Dreieck wird in diesem Gleichnis aufgegriffen. Und jetzt wollen wir uns den ersten, den klassischen verlorenen Sohn, mal näher anschauen. Und wir haben das eben wunderbar in diesem tollen Ding, Sketchnotes, da gelesen oder gehört. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, dem mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Ganz klar, kennen wir alle, bekannte Story, ja, der Typ, dem geht's um Kohle. Ja, dem geht's um Zaster, ja, und das ist sein Ding, was ihn eben entsprechend als Identität begleitet, das ist das, was ihm eben entsprechend wichtig ist. Sein Lebensmotto ist Geld. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich das so fragen würde, wer identifiziert sich denn mit diesem verlorenen Sohn, dann würden hier vermutlich jetzt nicht so viele Hände hochgehen. Ja, weil ihr sagt, nö, also so bin ich einfach nicht. Ja. Trotz alledem, denke ich, lohnt sich ein zweiter Blick auf diesen Sohn. Denn so negativ er in diesen Versen vielleicht auch dargestellt wird, wisst ihr, was mir aufgefallen ist an dem? Der ist ein Macher. Ja, das ist ein Macher. Der geht nämlich zu seinem Vater und sagt: Erbe her, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr noch länger zu warten, ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand, ja, und ich marschiere los. Ja, und mit diesem Geld, was ich eben habe, gehe ich in ein fremdes Land und gebe da richtig Gas. Ja, und ich will nicht einfach warten so lange, bis es eben entsprechend Erbe gibt. Und sicherlich hat er mit diesem Geld viele, viele Optionen gehabt. Denn Geld eröffnet in unserer Welt viele Optionen. So hat er die Möglichkeit gehabt, ja, Häuser zu kaufen, Autos zu kaufen. Er hatte die Möglichkeiten, mit Geld Luxus zu erwerben. Aber, und das sehen wir heute auch, er hatte mit Geld, und das sehen wir in Deutschland auch ganz konkret, Zugang zu Bildung. Du hast mit Geld Zugang zu einer gewissen Position oder du hast Einfluss. Die Leute, die in dieser Welt viel Geld haben, das sehen wir, die haben Einfluss. Und alle, die wir hier sitzen heute Morgen, wir sind Reiche. Wir sind alle reich. Und ich habe in den letzten 10 Jahren bei der Allianzmission Menschen gesehen, die arm sind. Und glaubt mir, ihr alle seid reich. Sehr reich im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe. Reichtum. Natürlich ist der auch unterschiedlich hier in Steinbach verteilt. Es gibt manche, die sind reicher und andere, die sind eben nicht ganz so reich. Und mir geht es überhaupt nicht darum, euch hier heute Morgen eine Gardinenpredigt über Reichtum zu halten, sondern ich möchte euch mal fragen, was sind die Dinge in eurem Leben, auf die ihr stolz seid? Wo ihr sagt, das habe ich geschafft. Das habe ich gemacht, entweder mit meinem Geld, ja, weil ich das Geld dazu hatte, oder mit meinen Händen, oder mit meinem Verstand, oder mit irgendwelchen Dingen, die dir eben gegeben sind, wo du sagst, das habe ich gemacht. Das kann sein, dass du stolz bist auf Lebenserfahrung. Ja, dass du wirklich Dinge in deinem Leben auch schon gemeistert hast, wo Krisen waren, wo du sagst, darauf bin ich stolz. Oder dein Lebenswerk. Ja, was alles so schön geworden ist durch dich. Oder du bist stolz auf viele Freunde, weil du viele hast, die dich gut finden und sagen, hey, was für ein super Typ das ist. Oder du bist stolz, weil du eben ein Macher bist. Ja, weil es mit dir vorwärts geht. An deiner Seite ist klar, da geht's vorwärts. Und ich bin sicher, dass uns viele Dinge da einfallen. Ja, und das müssen keine negativen Dinge sein. Nein, das sind Dinge, auf die du auch durchaus stolz sein darfst. Die Frage ist, wie ist das mit dem Thema Bewunderung an dieser Stelle? Willst du für diese Dinge auch bewundert werden? Willst du, dass andere Leute das sehen? Und wir sehen ja im Moment in der Presse oder so, Olympia oder Politiker, die unglaublich viel Wert darauf legen, dass sie bewundert werden für das, was sie eben entsprechend tun. Und ich bin sicher, der jede Menge Dinge hatte, als er Geld hatte, für die er bewundert worden ist. Und wo er gedacht hat, hey, das läuft hier. Ja, was bin ich ein starker Typ. Richtig gut. Und darauf hat er seine Identität aufgebaut. Und das, glaube ich, das kann uns auch heute passieren, dass wir auf solche Dinge unsere Identität aufbauen. Dass aufgrund dieser Dinge, auf die wir stolz sind, wir sagen, das bin ich. Das habe ich geschaffen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn du diese Dinge nicht mehr hast? So wie wir das hier in dem Gleichnis eben entsprechend gehört haben, was passiert, wenn die Hungersnot kommt? Wenn Dinge wegfallen, die dir Identität geschaffen haben? Bist du dann auch nur noch dieser arme Wicht, der bei den Schweinen sitzt, der auf einmal realisiert, das ist alles Unsinn? Die ganzen Häuser, Grundstücke, Geld, Freunde, Einfluss, all diese Sachen sind einfach nur völliger Unsinn, weil sie nicht tragen. Sie tragen nicht am Ende. Und ich komme vielleicht zu dem Ergebnis, dass nicht nur meine Freunde nicht tragen, sondern auch meine Gemeinde nicht trägt und meine Familie nicht trägt. Und ich komme zu einem Punkt, wo ich mich fühle wie genau der, der da bei den Schweinen sitzt, der alles verloren hat und der alles verloren hat, was seine Identität ausgemacht hat. Und dieser Moment, wo ihm klar wird, das ist alles nur Unsinn gewesen, diesen Moment wünsche ich uns allen. Weil das ist nämlich genau der Moment, wo er sich erinnert. Wo ihm klar wird, da war doch was in meinem Leben, was ich hatte, was ich jetzt nicht mehr habe. Ich war beim Vater im Haus. Ich war bei Gott. Und jetzt bin ich das nicht mehr. Und dieser Moment, wo alles zerbrochen ist, ist der Moment, wo er umkehrt. Wo er versteht, das, worauf ich meine Identität gebaut habe, ist nicht tragbar. Und ich bin mir ganz sicher, ihr Lieben, dass wir hier in Steinbach solche Leute haben. Dass wir solche Leute haben. Vielleicht haben wir sie sogar heute Morgen hier. In diesem Raum, wo klar wird, meine ganze wunderbare Scheinwelt, die ich mir aufgebaut habe, die mir ach so wichtig war, ja, die ist nichts anderes als ein Haufen Schweinemist. In Wahrheit bin ich im Leben völlig ausgebrannt und völlig leer. Was für ein Segen, wenn du an diesen Moment kommst. Und was für ein noch größerer Segen, wenn du dann dahin kommst, dich zu erinnern, wie das gefüllt werden kann. Denn daran erinnert er sich auf einmal. Die Tagelöhner, die haben sogar jetzt noch besser als ich jetzt hier. Und vielleicht besinnst du oder vielleicht besinnt man sich an dieser Stelle wieder zurück auf den, wo vielleicht lange Funkstille war. Kommen wir zum zweiten Sohn. Vielleicht wundert ihr euch, dass ich eben entsprechend gesagt habe, bei mir ist das das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt genauso. Ja, ich schaue mir einfach die Nummer 2 an. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay Jochen, du unterstellst jetzt, dass das ein zweiter verlorener Sohn ist, weil im Gleichnis steht nicht drinnen, ob er nach dem Gespräch mit dem Vater nicht vielleicht doch reingegangen ist und gefeiert hat und gesagt hat, hier Papa, hast doch recht, ja, ich habe Unrecht, ich freue mich jetzt, dass mein Bruder eben da ist. Ja. Wenn ich diese Option so anbringe, dann merken wir vermutlich alle, unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass das unwahrscheinlich ist. Und deshalb will ich mir den zweiten eben entsprechend nochmal genauer angucken. Wir hatten das eben gerade auch gehört. Ja, welche Identität hat er? Was ist das für einer? Und ich würde sagen, das ist ein Guter. Ja, das ist erstmal ein Guter. Er arbeitet viel, er hat keinen Mist gebaut, er hat das Vermögen des Vaters nicht durchgebracht. Wobei ich euch an dieser Stelle einfach mal sagen möchte, ja, dass er auch seinen Anteil schon bekommen hatte. Das überlesen wir so leicht, weil er das hier so sagt. Aber in den Anfangsversen wird ganz klar, und das ist eben auch vorgelesen worden, der Vater hat das Erbe schon verteilt. Das heißt, er hat auch seinen Teil bekommen, aber er gönnt sich nichts. Ja, also er ist jemand, ja, der sagt hier, ich muss arbeiten, ich muss ran, ja, und ich muss derjenige sein, der jetzt noch das gehorsame Kind ist. Der Vater hatte ja schon so einen Rebell, ja, und jetzt muss er auf jeden Fall einen haben, der die Stange noch hochbringt. Ich bin der andere, der Gute. Und er sagt so sinngemäß, hey Vater, merkst du denn nicht, wie toll und mit welchem Eifer ich immer für dich gearbeitet habe und nicht mal ein Böckchen hast du mir dafür gegeben? Merkst du, wie viel Freude ich immer dabei hatte, um genau diesen Dienst immer eben entsprechend zu verrichten für dich, was ich für ein gehorsamer Junge bin? Und da merken wir schon, das passt doch überhaupt gar nicht. Und er steigert sich da sogar noch rein, denn jetzt kommt, und das lesen wir, dieser andere Mensch daher. Dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, sondern er sagt dieser dahergelaufene Fresser und Säufer, der alles durchgebracht hat, ja, von dem distanziert er sich ganz, ganz deutlich. Und diese hässliche Fratze des Neides und der absoluten Missgunst gegenüber seinem jüngeren Bruder wird klar, weil dieser die Gnade eben nicht verdient hat. Er hat es nicht verdient, aber ich hätte das eigentlich verdient. Punkt, basta. Und du bist gnädig. Du bist gnädig dem gegenüber. Und ich, der ich mich immer in der Gemeinde eingesetzt habe, der immer da war, der sich abgerackert hat, der immer dabei war, immer am Start war, der hat nicht mal ein kleines Böckchen bekommen, obwohl ich eigentlich gerne auch mal gefeiert hätte. Er definiert sich durch Leistung. Durch Leistung, die er eben entsprechend bringt im Dienste seines Vaters. Und ich lese uns das nochmal. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe nie deine Anordnung widersetzt. Ich habe geleistet und du honorierst es nicht. Das ist so dermaßen bitter. Das ist so dermaßen bitter. Der versteht überhaupt nicht, und das antwortet der Vater ja, dass dir schon alles gehört. Der versteht nicht, dass Gott ihm schon alles gegeben und geschenkt hat. Und das zeigt dieser Moment der Gnade des Vaters, dass er es im Kern nicht verstanden hat. Er hat den Kern nicht begriffen. Es gehört alles mir, aber irgendwie gehört es nicht mir. Er war jahrelang für den Vater unterwegs, aber im Grunde genommen war er es nicht. Sonst wäre er nicht so ausgeflippt. Und sonst hätte er damit rechnen können, dass eben dieser Vater ein gnädiger Vater ist, wenn er ihn gekannt hätte. Wenn er gewusst hätte, was die Charaktereigenschaften dieses Gottes eben entsprechend sind. Und ich könnte nur heulen, wenn ich das an mich ranlasse. Das sind zwei Söhne eines Vaters, zwei Kinder Gottes. Und beide haben eine Identität, einen Lebensentwurf und beide kennen den Vater am Ende des Tages nicht. Denn auch der Jüngere hat gesagt, ich will Tagelöhner sein, bin nicht mehr wert zu sein und so weiter. Auch er hat nicht mit Gnade gerechnet. Beide haben es im Kern nicht verstanden. Wie traurig. Wie traurig. Zuletzt möchte ich auf den Vater zu sprechen kommen. Vater, hier habe ich stehen, ja, Gott, Vater, das ist uns alle total bekannt. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle diese Situation auch an mich ranlassen, als ich meinen Sohn eben entsprechend im Wald gesucht habe, wo er mir geschrieben hat, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das ist eine sehr emotionale Situation für mich, wie ich das zugeben muss. Und ich habe so gedacht, was für ein Vater bist du? Der Noah hatte mir seinerzeit gesagt, hier, der Ben kann mich auch abholen. Ja, aber das war für mich keine Option. Für mich war keine Option in diesem Moment, dass der Ben meinen Sohn da aus dem Wald holt. Für mich war klar, ich muss das machen. Und diese Vaterrolle, die spielt in unserem Leben eine sehr, sehr persönliche Rolle. Eine sehr persönliche Rolle. Und deshalb tut mir das auch von Herzen leid, dass heute viele Kinder auch ohne Vater aufwachsen müssen. Aus welchen Gründen auch immer. Weil der Vater vielleicht früh gestorben ist oder weil man sich getrennt hat. Ja. Ich habe in der Vorbereitung hier auf diese Predigt gehört, dass der 5-jährige Junge seinen Vater fragt, Papa, hab ich's drauf? Und das 5-jährige Mädchen den Papa fragt, bin ich schön? Und die Antwort dieses Vaters auf diese Frage wird den Sohn und das Mädchen ihr Leben lang prägen. Wenn der Vater meint, Witze zu machen müssen und dann sagt, ihr bist schon ganz okay, Mädchen, ja, ist schon ganz okay mit dir, ja, dann wird das das Mädchen prägen. Wenn das dem Sohn sagt, ja, hier, bist schon ein feiner Kerl und so weiter, ja, kannst noch ein bisschen besser werden, ja, wir müssen immer noch nach mehr streben und so weiter, ja, dann wird das den Jungen prägen. Wenn du aber sagst, mein lieber Sohn, du hast's drauf, ja, du bist echt der Held im Feld, ja, und du bist ein Top-Typ, ja, und wenn er zu dem Mädchen eben entsprechend sagt, du bist meine Prinzessin, du bist wunderschön, so wie du aussiehst und ich liebe dich, dann wird das ihr Leben lang die Beziehung, die dieses Mädchen mit Männern haben wird, prägen. Und wir lesen in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herz, der da ruft, Abba, lieber Vater, Papa. Da ist wieder diese enge Beziehung, diese Liebesbeziehung. Hier, Papa. Wir dürfen Papa zu Gott sagen. Und meine Lieben, das gibt es nirgendwo in der ganzen Religion, in den ganzen Religionsthema auf der ganzen Welt, dass die Kinder des lebendigen Gottes sagen dürfen, Papa. Gibt es nicht. Wie wunderschön. Wie wunderschön, wenn wir irgendwann im Himmel diesem Papa gegenüberstehen und nicht mehr jetzt nur beten, sondern eben auch wirklich Kinder von ihm dann sein dürfen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein Bild mitgebracht, was ich von meinem Bruder habe. Von meinem Bruder Hartmut. Mit dem habe ich mich vor 14 Tagen getroffen und der hat mir dieses wunderbare Bild gegeben für heute die Predigt. Und ich finde dieses Bild so stark, ja, weil es eben dieses Bildnis des verlorenen Sohnes eben zeigt und wie dieser verlorene Sohn an diesem Vater hängt, klebt. Wie seine Arme bis zu seinen Schultern gehen und er sich quasi, das sieht so aus, als wäre er an ihm runtergerutscht, ja, und hätte ihn dabei fest im Arm gehalten. Ich finde dieses Bild hier, das drückt so viel aus von diesem Papa, von dem, der eben entsprechend uns lieb hat. Und das ist unser Herr, das ist unser Vater, unser Papa. Und auch das wissen wir natürlich aus dem Gleichnis total und ist uns auch lange bekannt. Ich möchte euch an der Stelle noch einen Schritt weiternehmen und möchte euch sagen, dass es ein Buch gibt von Henry Nouwen, The Return of the Prodigal Son. Da geht es auch um den verlorenen Sohn. Und Henry Nouwen sagt in diesem Text so als ganz zentrale Aussage, totale Buchempfehlung, kann ich euch wirklich empfehlen, dieses Buch. Ja. Im Leben stellen wir fest, dass wir der verlorene jüngere Sohn sind. Viele von uns haben das so begriffen. Nur um dann festzustellen, dass wir eigentlich der noch verlorenere zweite, ältere Sohn sind. Aber im Kern des Gleichnisses geht es eigentlich darum zu erkennen, dass wir so barmherzig und gnädig sein sollen wie der Vater. Dass wir nicht hier in dieser Rolle stehen bleiben, ich und der andere, sondern dass wir ein gnädiger Vater sein sollen. Im Umgang mit anderen. Dass das der Anspruch aus diesem Gleichnis ist, der eben entsprechend an uns herangetragen wird. Und das ist so krass, im Luther und in der Elberfelder Übersetzung steht in Lukas 15, Vers 11, ein Mensch hatte zwei Söhne. Wir übertragen das sofort natürlich auf Gott, weil wir wissen, es ist ein Gleichnis, aber es steht da erstmal, ein Mensch hatte zwei Söhne und da fängt es bei mir natürlich total an, biografisch zu werden, weil ich habe zwei Söhne. Ich habe zwei Söhne und meine Aufgabe ist es als Vater, diesen beiden Söhnen so entgegenzukommen, wie Gott eben entsprechend uns Menschen auch gegenüber geht. Und natürlich wissen wir, das geht jetzt nicht nur darum, Lara, ich will dich nicht aussparen an der Stelle, es geht natürlich auch um Töchter, aber es geht um dieses Bild, dass wir eben gottähnlicher werden sollen. Auch im Umgang hier in unserer Gemeinde gottähnlicher werden sollen. Ja, wir haben unterschiedliche Positionen. Ja, wir haben unterschiedliche Identitäten, wir haben unterschiedliche Sachen, die uns wichtig sind. Aber das Gleichnis erinnert uns daran, dass Gott möchte, dass wir so werden sollen wie er. Amen.